Guten Morgen, guten Morgen auch von meiner Seite. Hallo. Ja, danke, Adeline, war sehr schön. Elfriede hat ja schon hervorragend vorbereitet, was ich heute Morgen sagen wollte oder sagen will, sagen werde. Nein. Ja, wo der Geist Gottes führt, ne? Fürchte dich nicht und lass dich nicht erschrecken, hast du gesagt, ne? Ja, und das ist eigentlich auch, worauf ich heute auch irgendwo hinaus will. Fürchte dich nicht, lass dich nicht erschrecken. Das letzte Mal, als ich hier oben gestanden habe, habe ich auch über das Thema Fürchte dich nicht gesprochen. Und ja, möchte heute da auch noch ein bisschen weitergehen. Und zwar, ich weiß nicht, wer sich an die Geschichte erinnert, es war, ich hatte beruflich ein Problem auf der Arbeit. Wir hatten eine Anlage gebaut, die hat nicht so funktioniert, wie sie sollte. Es wurden Abnahmemessungen gemacht, die Abnahmemessungen sind durchgefallen. Das heißt, so eine Abnahmemessung kostet ungefähr 2.500 Euro. Wenn die wiederholt werden muss, sind das schon wieder 5.000 Euro. Dann musste die Anlage umgebaut werden. Wir wussten nicht genau wie, weil es war alles sehr eng, es war wenig Platz. Die Luftführung konnte nicht so gebaut werden, wie das eigentlich hätte sein müssen, weil es das Gebäude einfach nicht hergab. Wir waren einfach Zwängen unterworfen. Ja, und ich bin mitten in der Nacht wach geworden, weil ich mir die Probleme im Kopf hin und her ging. Ich konnte nicht schlafen und habe gedacht, was machst du jetzt? Ich habe schon alles probiert, habe schon auf der Baustelle, hatte ich schon erzählt, der Anlage, auf die Lüftungskanäle die Hände aufgelegt und habe dafür gebetet und habe gesagt, Gott, du kannst Eisen schwimmen lassen, du kannst auch die Luftströme lenken wie Wasserbäche. Hat er nicht getan. Ja, gut. Und dann ja, hatte ich diese Bibelstelle von David. Und David stärkte sich im Herrn. Und darüber möchte ich eigentlich heute Morgen sprechen. Und wie das ist, wenn wir uns im Herrn stärken. Also, ich denke, irgendwo, wir haben eine Furcht, wir haben einen Anlass. Und dann haben wir aber auch die Möglichkeit, einfach zu sehen, was sagt Gott, was sagt Gottes Wort, wie sieht Gott unsere Situation. Gott spricht, ich weiß nicht, keiner hat es, glaube ich, nachgezählt, aber irgendwo heißt es, dass Gott 366 Mal in der Bibel stehen hat, fürchte dich nicht, also für jeden Tag einmal und auch fürs Schaltjahr. Also es gibt für alles irgendwie einen Zuspruch. Ja, gut, also ich will jetzt aber drüber sprechen, also wir stärken uns im Herrn. Ich bin sozusagen so nachts aufgestanden, hatte diese Bibelstelle und David stärkte sich im Herrn und dann hat Gott tatsächlich zu mir gesprochen. Ich habe die Bibel aufgeschlagen und ich habe diese Stelle aufgeschlagen aus Jesaja, von der ich auch schon gesprochen habe, wo drin steht, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Und jetzt um die Geschichte kurz zu machen, Gott hat mir geholfen. Es hat 2 Monate gedauert ungefähr. Wir konnten die Anlage, wir konnten das optimieren, konnten das umbauen. Wir haben Leute um Rat gefragt, wir hatten Hilfe und aber Gott hat es nachher so gelenkt, die Abnahmeprüfungen haben geklappt, wir konnten alles und es war auch kein finanzieller Schaden von uns. Weil man muss auch sagen, jeden Tag, an dem so ein Operationssaal nicht läuft, kostet ungefähr 10.000, 15.000 Euro. Das heißt, da standen noch relativ hohe Schadensersatzforderungen aus und also es war schon ein Grund, sich zu fürchten, ne? Also wenn es dumm läuft, kann es einem den Arbeitsplatz kosten, ne? Also von daher. Aber Gott hat geholfen, ist alles gut ausgegangen. Ja, eigentlich will ich hier auf 3 Punkte raus und zwar 3 Dinge. Einmal, wie Gott ist, dann wie wir uns in Gott stärken und was Gott eventuell davon abhalten kann, uns zu begegnen oder uns zu helfen. Also es sind auch ein paar Dinge, wo ich denke, wo auch wir was tun können, müssen, um in Gottes Treue und Versorgung einfach auch drin zu bleiben. Ja, einmal hat Gott zu mir auch in der Vorbereitung gesprochen, ich hatte auf einmal so, während ich drüber nachgedacht habe, ein Wort, Pistos. Ich weiß nicht, wer von euch Pistos weiß, was das ist. Pistos ist also griechisch. Pistos ist griechisch, das Hauptwort dazu ist Glaube, Pistis. Und Pistos bedeutet zuverlässig, gewiss, glaubwürdig, treu, gerecht, vertrauenswürdig, seine Versprechen, sein Wort haltend, das Vertrauen nicht enttäuschend. Kann aber auch als Hauptwort, als jemand, der an Christus glaubt, heißen, bedeuten, also übersetzt werden. Ja, also das sind im Grunde zuverlässig, gewiss, glaubwürdig, treu. Das sind alles Dinge, die in der Bibel über Gottes Wort stehen. Also Gott ist zuverlässig, sein Wort ist gewiss, er hält es gewiss. Mehrmals im Neuen Testament heißt es, dass sein Wort gewiss wahr ist, dass er seinem Wort gewiss nachkommt, dass er glaubwürdig ist, dass Gott treu ist. Ich denke, das glauben wir alle, dass Gott treu ist. Gott ist gerecht und er hat uns seine Gerechtigkeit gegeben in Jesus Christus. Er hält sein Wort, all diese Dinge. Und ich denke, das ist als Grundlage schon mal sehr wichtig, um überhaupt zu Gott zu kommen. Weil was nützt es, wenn ich mich in Gott stärken möchte, wenn ich jetzt sage, ich fürchte mich nicht und denke so, naja, Gott, einmal hält er sein Wort, einmal nicht. Ne? Also das ist eine ganz wichtige Grundlage, dass wir darauf vertrauen, dass Gott treu ist. Und sein Wort sagt es auch an mehreren Stellen, zum Beispiel in 4. Mose 23, Vers 19. Nicht ein Mensch ist Gott, dass er lüge, noch der Sohn eines Menschen, dass er bereue. Sollte er gesprochen haben und es nicht tun und geredet haben und es nicht halten. Also Gott sagt von sich selbst, dass er eben kein Mensch ist, der einmal so redet, sondern Gott ist immer dasselbe, sagt sein Wort. Gott ist immer gleich. Und er bereut auch nicht, was er gesprochen hat, sondern wenn er es uns zugesagt hat, wenn du in deinem Leben eine Zusage empfangen hast von Gott, was er in deinem Leben tun will, so wie bei mir, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Und ich habe mich daran festgehalten. Es hat ein bisschen gedauert, aber Gott hat geholfen. Und dann vertraue darauf. Gott hat seine Zeit, oder es gibt hier, also es gibt ganz viele Bibelstellen, ich habe jetzt mal zwei ausgesucht. In Jesaja 55, Vers 11, da steht, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Das heißt, Gott spricht und er selbst sorgt dafür. Nicht wir sorgen dafür und nicht unser Nachbar sorgt dafür oder die Bundesregierung sorgt dafür oder keine Ahnung, wer uns noch einfällt, sorgt dafür, sondern letztendlich Gott selbst. Gott selbst verbirgt sich für sein Wort und er sorgt dafür, dass er es ausführt. Also ich brauche nicht auf irgendjemand vertrauen, ich muss auch nicht noch Hilfe bei hier und dort suchen, sondern Gott verbirgt sich für sein Wort und er steht dafür, dass er es ausführt, wozu er es gesandt hat. Das ist so ein bisschen als Vorbereitung, wie Gott ist einfach. Dann ist die Frage, wie wir uns in Gott stärken, habe ich gesagt. Wie wir uns in Gott stärken, damit möchte ich auch, weil mir auch diese Stelle von David damals gekommen ist, wo es hieß, David stärkte sich im Herrn, möchte ich das in 1. Samuel angucken. 1. Samuel 23, Vers 16. Da ist es. Also Samuel, es geht um David. Und das war schon die Zeit, also David hatte Goliath getötet und war auch schon zum König gesalbt. Also Samuel, ich möchte jetzt kurz mal, ich weiß nicht, wer die Geschichte alles kennt, aber also Samuel hatte David schon zum König gesalbt, aber Saul war noch König. Und es war die Zeit, in der David ist durchs Land gezogen, also war so ein bisschen auf der Flucht vor Saul. Und immer wenn Saul gehört hat, wo David ist, dann hat er versucht, ihn zu finden und auch ihn umzubringen. Also Saul wollte David töten. Und David war auf der Flucht. Dann steht hier, da machte sich Jonathan, der Sohn Sauls, auf und ging zu David nach Horesha und stärkte seine Hand in Gott. Und er sagte zu ihm, fürchte dich nicht, denn die Hand meines Vaters Sauls wird dich nicht finden. Du wirst König über Israel werden und ich werde der Zweite nach dir sein. Und auch mein Vater Saul hat erkannt, dass es so ist. Also da machte sich jemand auf, und zwar Jonathan, der Sohn Sauls, des damaligen Königs, und ist zu David gegangen und stärkte Davids Hand in Gott. Das heißt, der Jonathan hatte auch schon erkannt, dass nicht sein Vater Saul König sein wird, sondern dass David König sein soll. Und in dem Fall hat Gott gesprochen. Das ist das, was ich vorhin sagte. Also Gott hat schon gesprochen zu David, aber es war noch nicht in Erfüllung. Und David war auf der Flucht, also er fürchtete sich, er hatte Angst. Und es war eine Zeit, sag ich mal, wir können heute hingehen und können, wir haben die Bibel, wir haben die Psalmen, wir haben die Propheten, wir haben das Neue Testament, wir können vieles nachlesen. Aber David zu der Zeit, der hatte keine Psalmen, weil der hat die Psalmen selbst geschrieben. Ne? Also es gab kein Buch der Psalmen zu Zeiten Davids, weil er sie erfunden hat. Es gab auch keine Propheten und auch kein Neues Testament, sondern es gab eigentlich nur das Gesetz. Und wenn ihr mal nachdenkt, wie sich das anhört, und Elfriede stärkte sich im Gesetz, das hört sich für mich ehrlich gesagt nicht so trostvoll an. Du sollst, du musst, du darfst nicht. Ja, also es war eine blöde Situation, in der David da war, und es kam jemand von außen, der gesagt hat, David, wir wissen, dass du König sein sollst. Wir haben es gehört, Gott hat es gesprochen und auch anderen hat es scheinbar auch gezeigt. Also ich glaube, er hat es nicht nur David und Samuel gezeigt, sondern er hat es wahrscheinlich auch anderen ins Herz gelegt, die einfach gesehen haben, wenn sie David gesehen haben, das wird unser neuer König sein. Und da brauchte zu dem Zeitpunkt, worauf ich hinaus will, war David noch nicht in der Lage, sich wirklich alleine in Gott zu stärken, sondern er braucht auch Hilfe von außen, so wie auch wir Hilfe manchmal von außen brauchen, wo jemand kommt und uns ermutigt. In der Bibel ist ganz oft die Rede davon, dass wir uns gegenseitig ermutigen sollen, dass wir uns gegenseitig Mut zusprechen. Jetzt Dora in ihrer Situation und Dorin mit dem Trauerfall diese Woche, auch da ist einfach auch Ermutigung und Trost von außen auch nötig. Ne? Wir schaffen es nicht immer, uns alleine zu trösten oder alleine zu ermutigen. Deswegen ist es wichtig, dass wir aufeinander Acht haben. In der Bibel steht, habt Acht aufeinander. Ne? Geht aufeinander zu, seht, achtet den anderen höher, seht, was er braucht, wo ihr helfen könnt, da helft. Ne? Wer es versteht, Gutes zu tun, der soll es auch tun. Ne? Ja, also ist mir ganz wichtig, dass einfach wir auch Unterstützung brauchen. Ne? David war in dem Moment noch schwach, er war auf der Flucht und es kam jemand von außen, der hat ihn gestärkt. Jetzt geht aber die Geschichte ja auch weiter und dann komme ich zu der Bibelstelle vom letzten Mal. Die steht in 1. Samuel 30, Vers 6. Und zwar, da steht dann, und David war in großer Bedrängnis, denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen, denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert. Jeder war erbittert wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter, aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Also was ist passiert? David hat gewohnt mit David sind eine Menge Leute nachgefolgt. Alles Menschen, die in Israel und Juda nicht so richtig Fuß gefasst haben und die aber auch mit David unterwegs waren, mit David gewohnt haben und die haben zu dem Zeitpunkt bei den Philistern gewohnt. Im Land der Philister, also nicht in Israel, auch nicht in Juda, sondern die haben im Land der Philister gewohnt und haben von dort aus auch immer wieder, also Dörfer und Städte der Amalekiter überfallen. Und irgendwann sind die Amalekiter da drauf gekommen und haben sich dann gerächt an David. Das heißt, die haben die Stadt, in der David wohnte, haben die überfallen und haben alle Frauen und Kinder weggeführt, also entführt. Also alle Frauen und Kinder der Männer, die mit David waren, wurden entführt. David kam zurück, fand die leere Stadt, die war niedergebrannt. Und in dem Moment haben sich die Männer, die mit David waren, gegen ihn erhoben. Wahrscheinlich, ich kann mir vorstellen, dass es so war, dass die einfach gesagt haben, hier, jetzt rächt sich das, David, wir haben schon immer gesagt, wir können nicht ständig irgendwelche Dörfer überfallen. Ne? Jetzt sind die gekommen und jetzt hat uns das alles heimgesucht, jetzt ist uns das passiert, was wir immer den anderen gemacht haben. Ja, auf jeden Fall waren die aufgebracht gegen David. Aber was machte David in dem Moment? Also David hat ja, es ist jetzt schon 7 Kapitel her, also er hatte 7 Kapitel Zeit, ich weiß nicht, wie viele Jahre das waren, diese 7 Kapitel, aber er hatte 7 Kapitel Zeit von der Zeit, wo Jonathan ihn gestärkt hatte, zu wachsen in seinem Glauben, zu wachsen in seinem Vertrauen auf Gott. Und David war jetzt selber in der Lage. Er konnte selber vor Gott gehen, konnte sagen, Gott, du hast doch gesagt, ich soll König sein. Wie soll ich König werden? Also er war damals noch nicht König, ne? Wie soll ich König werden, wenn du mir hier nicht hilfst, wenn du jetzt nicht hier irgendwas tust, dass ich diese Menge beruhigen kann, dass wir unsere Frauen und Kinder zurückkriegen und dass jetzt hier was passiert. Gott, was soll ich tun? Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll, aber du bist Gott, du bist der Herr, du hast gesagt, ich soll König sein, du hast gesagt, du hilfst mir, ne? Fürchte dich nicht, hat Jonathan vorhin zu David gesagt. Jetzt bitte tu was, ne? Tu was, Gott, tu was in meinem Leben, rette mich aus dieser Situation, bring mich an den Punkt, wo ich diesen Menschen helfen kann, was kann ich tun? Ja, und Gott hat eingegriffen und David befragte den Herrn, soll ich dieser Schar nachjagen? Also David hat dann mit Gott gesprochen, hat gesagt, Gott, was soll ich tun? Und Gott hat gesagt, ja, geh da hinterher, du wirst deine Frauen und Kinder, du wirst sie alle wieder zurückerobern. Und David war, am Ende war er siegreich. Also er hat es geschafft, diese Situation zu seinen Gunsten zu wenden, oder Gott hat die Situation zu seinen Gunsten gewendet und David ist siegreich hervorgegangen und nachher ja auch König geworden, wie wir alle wissen. Ja, aber es war ein Riesenschritt von der Situation, wo er noch Hilfe brauchte, wo er noch nicht sicher war, bis zu dem Zeitpunkt, wo er gesagt hat, wo er in einer Todessituation, also David war wirklich in einer Todessituation. Hier stand, sie wollten ihn steinigen. Also die hatten wahrscheinlich die Steine schon in die Hand, vielleicht hat der Erste sogar schon geworfen, keine Ahnung. Aber sie wollten ihn umbringen, sie wollten David töten und David hat in dieser Situation, er ist nicht weggelaufen, er ist zu Gott gegangen. Also wir müssen uns überlegen, was machen wir in unserer Lebenssituation, wo laufen wir hin, wo erwarten wir unsere Hilfe. Also ich hatte, das ist jetzt auch schon eine Weile her, eine Situation bei der Arbeit, also wir haben so ein bisschen Arbeitsteilung, ich mache die Projektleitung und wir haben ein, zwei Leute, die uns zuarbeiten. Und ein Kollege, der kann eine Sache besonders gut, und zwar auf die Baustelle fahren und vor Ort Aufmaße nehmen. Das heißt, er muss das Gebäude ausmessen, die Anschlüsse ausmessen, muss das dann da reinkonstruieren und dann entsprechend Lüftungskanäle, die ja Handarbeit sind, dann entsprechend bestellen, so dass die da reinpassen. Und das kann, wie gesagt, dieser eine Kollege, der kann das bei uns am besten. Der macht das mit einer Präzision hervorragend. Also, und dann habe ich so gedacht, oh Mensch, wenn nur der Kollege für mich jetzt da arbeiten würde, ne, dann wäre mir geholfen, ne, dann ist alles gut. Ne. Und irgendwie so in dem Moment spricht Gott zu mir und sagt so, hat mich gefragt, auf wen vertraue ich? Vertraue ich jetzt auf diesen Kollegen? Ne, ich meine, klar. Und dann ist mir das klar geworden, sage ich, okay Gott, nein, ich vertraue auf dich und habe dann eingesehen, okay, wenn es dieser Kollege macht, ist es gut. Und wenn es ein anderer Kollege macht, ist es auch gut. Weil letztendlich ist es Gott, der Gelingen gibt und nicht dieser Kollege. Also ich meine, ich glaube, der hat es nachher trotzdem gemacht. Ich weiß es dann nicht mehr, ich habe es dann auch losgelassen. Aber es ist halt die Frage, worin setze ich mein Vertrauen? Auf was baue ich? Baue ich darauf, ja, was ich vorhin schon gesagt habe, dass es irgendjemand besonders gut macht, baue ich auf die Bundesregierung oder auf den Nachbarn oder auf irgendwelche Freunde oder Bekannte, dass die es gut machen? Oder letztendlich ist es nicht Gott, der das Wollen und das Vollbringen gibt? Ja, das war halt so die Frage dabei. Und David hat hier an dieser Stelle schon gelernt, auf Gott zu vertrauen, wirklich Gott die Ehre zu geben und Gott hat es gut ausgeführt. Dann komme ich auch schon zu meinem, ja, gibt noch eine Bibelstelle dazu, und zwar den 2. Samuel, Kapitel 22. Wer das Kapitel 22 im 2. Samuel kennt, das ist schon ein Dankpsalm. Also es sind wieder einige Jahre vergangen, David war zwischenzeitlich König. Nee, war noch nicht König. Auf jeden Fall ist es ein Dankpsalm und da schreibt David im Vers 33, Gott ist meine starke Festung und vollkommen macht er meinen Weg. Und bei Luther heißt es, Gott ist meine Stärke und vollkommen macht er meinen Weg. Also über diese Jahre hinaus, also David hat von dem, wo er Hilfe brauchte, wo er noch jung war, wo er sich noch gefürchtet hat, bis zu dem, wo er sich wirklich in Todesnot gelernt hat, in Gott zu stärken, ist er jetzt hingekommen zum Kapitel 22, wo es dann heißt Davids Dankpsalm. Und da, in diesem Dankpsalm, da können wir lernen, wie ich mich in Gott stärken kann. Wie geht das, sich in Gott zu stärken? Das heißt, ich habe Gott kennengelernt, ich habe schon Dinge mit Gott erlebt und an der Stelle gehe ich hin und sage, Gott, du hast mir geholfen. Du hast mir geholfen in Ziklag, als sie mich steinigen wollten. Du hast mir geholfen, als Saul mich verfolgt hat, als Jonathan mich gestärkt hat. Du hast mir geholfen, dir und da. Und du wirst mir auch weiterhelfen, weil bis hierhin hat Gott uns gebracht und er wird uns auch weiterbringen. Also, und so ist es auch in deinem Leben vielleicht und vor allem, also so habe ich es erlebt in meinem Leben. Ich kann heute auf diese Situation damals zurückgucken, wo die Anlage nicht funktioniert hat und Gott gesprochen hat. Und ich weiß, Gott hat geholfen und er hat es ausgeführt. Und ich kann auch auf 10 oder 20 andere Situationen zwischenzeitlich zurückgucken, wo Gott geholfen hat, wo er genau das ausgeführt hat, was er versprochen hat. Und so kann ich mich stärken, so kann ich für die Zukunft in meinem Leben gehen mit Gott und kann mich stärken für Aufgaben, die kommen. Was morgen vor mir liegt. Aber wir hatten Situationen in unserem Leben, ich weiß nicht, ob das zu weit führt, wenn ich die jetzt erzähle, aber wo man zum Beispiel Ela hat gekündigt in der Bank, weil wir beide von Gott gehört haben, dass Gott unser Versorger ist und dass Ela sich um Dominik, unseren Sohn, kümmern soll. Und ich gehe arbeiten. Und 3 Tage später, nachdem Ela gekündigt hat, hat mir mein Arbeitgeber, bei dem ich damals erst 5 Monate war, meine Probezeit verlängert. Also was gibt es eigentlich gar nicht? Es gibt offiziell keine Verlängerung der Probezeit. Aber ich meine, was macht man, wenn man in der Probezeit ist? Man muss natürlich zustimmen, ne? Du hast ja keine Wahl. Wenn du jetzt sagst, stimme ich nicht zu, dann sagt er, ja, Sie können auch gleich zu Hause bleiben. Also wir hatten einen neuen Geschäftsführer, er hat gesagt, ich kenne Sie noch nicht so gut, ich möchte gerne Ihre Probezeit. Also wir waren noch keine Freunde damals. Und er hat meine Probezeit verlängert. So gut, dann war die Probezeit um. Also es war die erste Herausforderung, nachdem Ela ihren Arbeitsplatz gekündigt hat. Weil wir lebten dann sowieso nur noch von einem Gehalt. Und Ela hatte einen sehr guten Arbeitsplatz. Sie hat bei der Bank gearbeitet und das schon 19 Jahre. Auf jeden Fall eigentlich unkündbar. Also die Bank hätte sie nicht kündigen können. Und ihr Arbeitgeber sagte, ob sie sich das wirklich gut überlegt hätte. Also er hat gesagt, ist ja nicht normal, ne? Wer kündigt seinen Arbeitsplatz, wenn er so eine Stelle hat? Na egal, wir hatten es von Gott gehört. Gut, nach dem halben Jahr Probezeit kriegte ich eine Änderungskündigung. Und zwar von einem unbefristeten Arbeitsvertrag zu einem befristeten Arbeitsvertrag, 1 Jahr. Das war also die nächste Herausforderung. Okay, Gott, wir hatten doch von dir gehört. Was ist hier los? Ne? Probezeit verlängert, Arbeitsvertrag gekündigt, neuer Arbeitsvertrag, Jahresvertrag. 1 Jahr ist ja auch schnell rum. Ne? Und es war auch nicht so die wirtschaftlich stärkste Zeit damals. Ja gut, um es kurz zu machen, nach einem Dreivierteljahr habe ich schon gesagt, so jetzt musst du ja nochmal mit deinem Arbeitgeber reden. Und dann haben sie den Arbeitsvertrag wieder umgewandelt in ein unbefristetes Verhältnis und ich arbeite dort auch heute noch. Aber die Herausforderung, die dahinter stand, ne? Gott, wir haben doch von dir gehört, was ist hier los? Kann man das verstehen? Ne? Probezeit, unbefristeter Arbeitsvertrag, befristeter Arbeitsvertrag und sowas, dieses Ganze hin und her. Ne? Einfach zu sagen, okay Gott, aber wir haben von dir gehört. Ela hätte ja, was weiß ich, wenn die 4 Wochen später zur Bank gegangen wäre, hätte gesagt, kann ich nicht vielleicht doch weiterarbeiten? Ich vermute, sie war ja da ganz gut aufgehoben. Die hätten wahrscheinlich sogar gesagt, ja, können wir machen, ne? Weil sie haben ja jemand gebraucht in dem Moment an der Stelle. Also wenn sie sich anders überlegt hätte, aber wir haben gesagt, nein, wir haben das gehört, wir wollen das machen und wir haben es gemacht und Gott hat sich dazu gestellt in ganz vielfältiger Art und Weise. Wir konnten jetzt ein Haus kaufen, wir konnten unsere Schulden bezahlen, wir konnten dies und das machen, auch mit einem Einkommen. Also Gott hat gesegnet in dieser Zeit. Einfach, ich denke auch da, weil wir ein Stück weit auch wir treu waren und auf Gott gehört haben. Also was ich sagen wollte hier mit dem Psalm 22, mit Samuel 22, lest das mal durch. Also es geht die ganze Zeit, Gott, du bist meine Burg, Gott, du bist meine Festung, Gott, du hast mir hier geholfen, Gott, du hast mir da geholfen, Gott, ich vertraue auf dich. Nehmt diese Dinge, die ihr habt, und wenn ihr noch nicht genug eigene Dinge habt, dann nehmt Gottes Wort, Gott ist treu und gerecht. Er steht zu seinem Wort und er führt es aus, wozu er es gesandt hat. Also möchte ich euch wirklich ermutigen. Ganz wichtig. Komme ich zu meinem dritten Punkt. Was Gott eventuell davon abhalten kann, uns so zu helfen, wie wir es uns vorstellen. Ja, und zwar habe ich da auch eine Bibelstelle, auch bei Samuel, und wollte ich mir das Leben von dem Saul angucken. Also Saul war der König vor Samuel, das war der erste König, den es überhaupt gab in Israel, weil vorher hatten die keinen König, weil Gott hat gesagt, ich möchte euer König sein, aber das ist jetzt nur am Rande. Ja, es gibt also meiner Meinung nach Situationen, die wir in unserem Leben zulassen oder wie wir unser Leben leben, die Gott letztendlich daran hindern können, in unserem Leben so zu wirken, dass wirklich ausgeführt wird, wozu er uns berufen hat, oder dass wir uns selber auch ein Stück weit davon abschneiden können, von dieser Gnade Gottes. Lese ich mal die Bibelstelle aus 1. Samuel 13, und zwar den Vers 11 und 12. Und Samuel sprach: Was hast du getan? Saul antwortete: Weil ich sah, dass das Volk von mir auseinanderlief und du kamst nicht zur bestimmten Zeit, während die Philister sich schon bei Michmas versammelt hatten. Da dachte ich, jetzt werden die Philister zu mir nach Gilgal herabkommen. Ich habe das Angesicht des Herrn noch nicht gesucht. Da wagte ich und opferte das Brandopfer. Also was ist hier passiert? Auch Samuel war in der Bedrängnis, also er war, da stand schon, Saul, genau, auch Saul war in der Bedrängnis. Da stand schon das Kriegsvolk, also das gegnerische Heer auf der einen Seite und er auf der anderen Seite mit seinem Kriegsvolk. Und der Prophet Samuel hatte versprochen, ich komme nach 7 Tagen und dann werden wir gemeinsam opfern und wir also werden gemeinsam vor Gott treten. Und jetzt stand Saul da und wurde unruhig. Also der Prophet war noch nicht da, die Zeit war schon gekommen, wo er ungefähr versprochen hatte zu kommen. Wahrscheinlich war es morgens, das gegnerische Heer, das rasselte schon mit den Schwertern und mit den Pfeilen und klapperte. Und früher, die haben ja auch Hörner gehabt und geheult, so richtig Jagdgeheul oder Kriegsgeschrei ausgeheult. Also auf jeden Fall ging es da schon hoch her und Saul wurde immer unruhiger. Ne? Samuel war neu da, Saul wurde unruhiger. Was hat er gemacht? Er hat genau das gemacht, worüber wir vorhin schon gesprochen haben. Er hat nicht vertraut auf Gott, obwohl Saul auch von Gott gehört hatte. Du bist mein König, ich habe dich zum König gemacht. Und wenn man das liest, Saul hatte auch vorher viele Erlebnisse, er war unter den Propheten, er hat geweissagt, der Heilige Geist ist auf ihn gekommen, steht in der Bibel. Und er hat auch schon Kriege gewonnen vorher, also er wusste schon, dass er hatte mit Gott einiges erlebt. Aber er war unruhig, er war nervös, er war nicht wie David, also er hat nicht wie David gesagt, du Gott, du hast mir das letzte Mal geholfen, du wirst mir auch dieses Mal helfen. Er hatte dieses Vertrauen nicht, das David hatte, sondern er wurde unruhig, er hat gesagt, okay, Samuel ist nicht da, ich muss mir selbst helfen. Ich mache es jetzt, ich nehme das Opfer und schlachte die Tiere und mache selber Räucheropfer und Brandopfer. Und und Samuel sprach zu Saul, du hast töricht gehandelt, du hast das Gebot des Herrn, deines Gottes, nicht gehalten, das er dir geboten hat. Denn gerade jetzt hätte der Herr dein Königtum über Israel für immer bestätigt. Also wenn er nur noch ein kleines bisschen gewartet hätte, hätte vertraut, Gott, du kommst nie zu spät. Wir wissen, Samuel hat gesagt, er kommt, dann kommt er auch. Und wir warten jetzt, bis er da ist. Wir halten Ruhe. Und ich bin mir sicher, dass Gott das gegnerische Kriegsheer so lange aufgehalten hätte. Ich glaube nicht, dass die hätten auch nur einen Fuß von den anderen setzen können, wenn Gott das nicht zugelassen hätte. Und Gott hätte es nicht zugelassen an der Stelle. Also Samuel sagte, Mensch Saul, wenn du jetzt nur gewartet hättest, ne? Also dieses Ausharren, in der Bibel steht, Ausharren bringt eine große Belohnung, haltet fest an dem, was ich gesagt habe, wartet ab, ne? Hart aus, bis ich komme, ich helfe euch. Ne? Und Saul war ungeduldig, also das, dieses Selbstmachen, schon mal voranbrechen. Gott hat gesprochen, Gott hat vielleicht eine tolle Zusage gegeben in dein Leben, hat irgendwie gesagt, ich habe dich zu dem und dem berufen und du siehst es noch nicht, die Jahre gehen ins Land. Vielleicht ist noch nichts passiert und dann sagst du, ja, jetzt muss ich selber machen. Jetzt muss ich endlich selber nach hier vorne gehen und predigen. Oder was weiß ich was machen. Oder Lobpreis oder keine Ahnung. Oder bei der Arbeit. Wenn mein Chef jetzt nicht endlich sehen will, wie gut ich bin, dann muss ich jetzt überall laut davon sprechen, dass ich so gut bin. Aber Gott schaut ins Verborgene, sage ich euch. Also Gott braucht keine Lautsprecher, die sich selber verkünden, sondern Gott, der schaut in das Verborgene und der weiß genau, wann es dran ist, wenn jemand befördert werden soll oder wenn jemand irgendwie zu einer Position kommen soll, dann macht Gott das schon auf seine Wege, wenn wir ihm treu sind. Ja, und dann ist noch ein Punkt, den ich hier drin sehe, einfach und opferte das Brandopfer. Also viele meinen auch, sie müssen sich selbst retten irgendwo. Und es gibt nur eine Rettung, also Rettung gibt es nur in Jesus Christus. Ne? Jesus Christus hat das Opfer gebracht und wir tun dem Opfer nichts mehr hinzu. Also das einzige Opfer, was es gibt für unsere Schuld, wir selber erlösen uns nicht von Schuld, ist nur Jesus Christus. So, dann gehe ich mal noch weiter zu der zweiten Bibelstelle. Und zwar in... weg, da. 1. Samuel 15, Vers 23. Denn Widerspenstigkeit ist eine Sünde wie Wahrsagerei und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich auch verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Ja, was ist hier passiert? Also Saul schon in der letzten Bibelstelle, die wir angeguckt haben, ist er schon aus der Gnade Gottes rausgefallen. Er hat versucht, mit seinen Mitteln voranzukommen, hat versucht, mit seinen Mitteln zu opfern, mit seinen Mitteln das Ziel zu erreichen. Und dann als nächstes oder als eine der nächsten Sachen geht Saul, als er sich gar nicht mehr zu helfen weiß, geht er zu einer Wahrsagerin. Er geht zu dieser Frau, die praktisch den Geist von Samuel heraufbeschwört, der damals schon gestorben war und möchte da Weissagung haben. Wie geht's weiter? Was soll ich tun? Wie kann ich mein Königreich noch irgendwie festhalten? Ne? Also das Königreich war ja schon David zugesprochen, aber David war noch kein König, Saul war noch König. Saul war bis zu seinem Tod König. Und erst danach wurde David König. Hat also lange gedauert. Insgesamt, ich glaube, 37 Jahre, 17 Jahre war David, als er gehört hat, dass er König werden sollte, und 30 Jahre war er, als er über Juda König wurde, und ich meine 37 Jahre, als er dann über Gesamt-Israel König wurde. Also der Tag, als David es gehört hat, du wirst König, von 17 Jahren bis zu Gesamtkönigtum, war also eine lange, lange Zeit. Und also so viel zu dem Thema, dass wir auch warten müssen, bis Gott uns wirklich einsetzt. Aber was ist hier passiert? Also Saul wollte das Königreich krampfhaft festhalten. Also wir haben gemerkt, Saul hat, obwohl Gott zu ihm gesprochen hat, war er ein Typ, der selber gemacht hat, der keine Zeit hatte, der nicht warten wollte, der auch keine Geduld hatte, der Gott nicht wirklich vertraut hat, sondern er hat gesagt, nein, ich will es selber machen. Und dann ist er zu dieser Wahrsagerin gegangen und dann kam der Prophet zu ihm. Der Prophet ist dann wieder zu Saul gekommen und hat ihm gesagt, was er getan hat. Denn Widerspenstigkeit ist eine Sünde, steht hier. Widerspenstigkeit kann auch übersetzt werden mit Ungehorsam. Also er war nicht dem Wort Gottes gehorsam, er hat sich dagegen aufgelehnt. Er war gegen dem, was Gott geredet hat, widerspenstig. Er hat nicht, Gott hat ihm verschiedene Aufträge gegeben, er hat sie nicht eingehalten oder er hat sie auf eigene Art und Weise erledigt. Also er hat sie so erledigt, wie er es richtig hielt, aber nicht, wie Gott es ihm gesagt hatte. Dann ist Wahrsagerei und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst, steht hier. Also auch Wahrsagerei kann uns abhalten, Gott so zu erleben, wie er wirklich in unserem Leben handeln will. Das heißt, wenn wir uns Horoskopen zuwenden, wenn wir irgendwelchen Besprechungen, es gibt ja Leute, die Dinge besprechen. Früher hat man so Warzen und sowas besprochen, ich weiß nicht, ob man das heute noch macht. Aber auch Krankheiten, wenn einem Menschen, die nicht im Namen Jesus Christus sind, uns die Hände auflegen oder wenn wir uns von solchen Menschen Hände auflegen lassen oder wenn wir Horoskope, Kartenlegerei, Wahrsagerei, ne, was wird in meinem Leben sein? Alle sind immer ganz heiß darauf zu erfahren, ne, wie sieht meine Zukunft aus? Sie lesen ihr Horoskop und oh, das soll passieren. Ne? Aber Gott ist das ein Gräuel, also wir müssen da vorsichtig sein. Das sind Dinge wirklich, die Gott davon abhalten, uns zu segnen. Das sind Dinge, die Gott davon abhalten, uns zu heilen. Das sind Dinge, die Gott davon abhalten, wirklich in unserem Leben zu handeln. Also das ist wirklich, es ist keine Spielerei. Das ist auch nicht einfach nur so, wenn man sagt, ach, ich lese mein Horoskop, ist alles so lustig. Nein, es ist nicht lustig, sondern Gott sagt, das ist Wahrsagerei, Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Und so sieht Gott es auch an und so behandelt er es auch. Das heißt, wenn Gott in meinem Leben nicht so handelt, wie ich das aus der Bibel lese oder wie er es mir vielleicht schon zugesagt hat, dann muss ich mich fragen, habe ich mit solchen Dingen zu tun? Möchte ich mich selber retten? Möchte ich selber machen? Habe ich nicht genug Zeit zum Warten? Kann ich nicht warten auf Gottes Zeitpunkt? Habe ich mit irgendwelchen Dingen zu tun wie Pendeln? Als Kinder, wir haben das gemacht, wir haben gependelt als Kinder. Ich wusste damals, ne, wer weiß das schon, irgendeiner kommt mal, guck mal, was ich hier habe, ich habe hier ein Pendel, ne, kannst du das und jenes und ganz einfache Dinge, da haben wir so, wenn das Pendel so geht, dann, also erstmal ging es darum, um Kinder, ne, ob man mal Kinder haben wird und dann ja, wie viele und wenn das Pendel so geht, ist es ein Junge und wenn es so geht, ist es ein Mädchen irgendwie und ja, und das haben wir gemacht, weil wir es gar nicht wussten, ich meine, was wusste ich damals, aber das ist Zauberei. Damit möchte Gott nichts zu tun haben. Und du musst dich, wenn du sowas in deinem Leben hast, du musst dich davon lossagen. Du musst es vor Gott bringen, du musst es bekennen. Du musst Gott sagen, hör mal, ich habe das und das gemacht und du musst es loslassen. Und Gott ist treu und gerecht und er wird unsere Schuld vergeben. Aber wir müssen sie vor ihm bekennen und müssen es auch sein lassen. Weil das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir Gottes Handeln nicht so erleben. Weil hier steht, weil du das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich auch verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Das heißt, all diese Dinge, auch es gibt noch mehr, ne, wenn wir Galater 5 lesen, Unzucht, Neid, Habsucht, was haben wir noch, alles Mögliche hier. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Also all diese Dinge, es geht jetzt nicht nur um Selbermachen und um Zauberei. Auch diese Dinge sind Gott ein Gräuel. Da steht hinten dran, die werden das Reich Gottes nicht erben. Das heißt, wenn ich irgendwo Probleme habe, ich suche Gott, ich will mich in Gott stärken, aber ich erlebe einfach nichts. Das ist wie wenn ich gegen die Wand laufe oder mit der Decke spreche. Dann frage ich mich halt schon auch, sind diese Dinge auch noch in meinem Leben? Ne? Dann muss ich das bekennen, muss es einfach loslassen. Das heißt nicht, dass wir ohne Fehler leben oder dass wir es immer schaffen oder so. Das wäre ja auch schon wieder aus eigener Kraft. Das wäre nämlich genau wieder der erste Punkt. Es gibt nur ein Opfer, also nur Jesus war vollkommen und Jesus gibt uns das vollkommene Leben. Das heißt, die Rettung ist einfach, wir müssen auf Jesus vertrauen in dem Punkt. Also wir müssen in diesem Punkt Jesus vertrauen, dass er es vollbracht hat, dass er ohne Fehler war. Und da, wo wir es bekennen, wo wir Zauberei bekennen, wo wir Wahrsagerei bekennen, wo wir Habgier bekennen, Unzucht, Ehebruch, all diese Dinge, die ich gerade vorgelesen habe, da ist er treu und gerecht. Dann wäscht Jesus uns rein von unseren Sünden und gibt uns ein neues Leben. Jesus sagt, er gibt uns ein neues Leben. Und dann kann Gott auch wieder durchkommen. In deinem und in meinem Leben kann Gott dann auch wieder durchkommen mit seinen Zusagen, die er gemacht hat. Also manchmal, oft macht Gott Zusagen schon, wenn wir Kinder sind, dass wir als Kinder irgendwelche Träume haben, die wir nie vergessen zum Beispiel. So irgendwas, was weiß ich, Gott zeigt dir irgendwas, du stehst mal irgendwann vor Menschen oder du machst mal dies und mal das oder du baust irgendwelche Dinge, du handwerklich, ne, oder Otto hat mir ein paar Mal erzählt von seinen Träumen, dass er schon viele Träume hatte. Ja, das sind oft so Zusagen, wo Gott in unser Leben spricht, was er irgendwann mal in unserem Leben tun will, die aber vielleicht auch nicht zur Ausführung kommen, einfach weil wir den Sachen im Wege stehen. Nicht, weil Gott es nicht will oder weil Gott es nicht macht, sondern manchmal sind auch wir das, dass wir einfach eine falsche Haltung haben, dass wir Dinge nicht bekannt haben. Und da möchte ich heute Morgen auch Mut machen, wirklich zu schauen, was ist in meinem Leben, was ist in deinem Leben, und bekenne es, bring es vor jemanden, zu dem du Vertrauen hast. Sprich mit jemandem, das heißt, wenn ihr eure Sünden bekennt, also vor Zeugen, dann ist das immer ratsam, weil irgendwann kommt der Teufel wieder und sagt so, ja, aber du hast doch das und das gemacht, du kannst ja jetzt gar nicht Gottes Segen erlangen, aber dann kannst du sagen, ich habe es bekannt und der war dabei, dem habe ich das gesagt und der kann es bezeugen, dass ich es bekannt habe vor Gott und dass Gott es vergeben hat. Also auch ganz wichtig, kann auch ganz wichtig sein, dass man sowas vor Zeugen macht, dass man es gemeinsam macht, oder manchmal muss es auch in der Seelsorge gemacht werden, weil einfach Dinge sind, die noch in unserem Leben nachwirken, weil die besprochen werden müssen, wo man vielleicht noch mehr Hilfe braucht, als einfach nur es zu bekennen. Auch Unvergebenheit ist ein Thema, wenn wir noch in Unvergebenheit leben. Gut, aber damit möchte ich es dann auch bewenden lassen. Ich möchte nochmal kurz wiederholen. Also einmal ist die Sache, wie Gott wirkt, also wie Gott ist. Und Gott ist zuverlässig, treu, gerecht. Ich habe euch die Bibelstellen vorgelesen, dass sein Wort nicht leer zurückkehrt, dass er ausführt, wozu er es gesandt hat, wie wir uns in Gott stärken können. Das heißt, wir erinnern uns an das, was Gott Gutes getan hat. Erstmal mit Stellen aus der Bibel: Gott, du bist mein Licht und mein Heil, du bist meines Lebens Kraft, Gott, du bist meines Fußes Leuchte, ne? Du machst meinen Weg hell, du gehst mir voran. Ne? So kann ich mich, so stärke ich mich in Gott jeden Tag eigentlich im Grunde. Und ja, und Gott kommt uns da entgegen. Er sagt, denen, die mich suchen, werde ich ein Belohner sein. Oder wem anklopft, dem wird aufgetan. Ne? Das sind alles Zusagen von Gott, was er macht, wenn wir uns in ihm stärken, wenn wir ihn suchen. Dann möchte ich nur, was Gott abhält, uns zu helfen. Es ist also wirklich unvergeben. All diese Dinge, die ich jetzt aufgezählt habe, wenn da was in unserem Leben ist, wir müssen das bereinigen. Weil sonst ist es unfair. Wir laufen hin und her und sagen, ah, und jetzt wird mir so schlecht und Gott hat dies nicht getan und Gott hat das nicht getan in meinem Leben. Und ja, aber vielleicht kann Gott auch gar nicht anders. Gott ist treu und gerecht, aber auch in allen Dingen. Er ist auch treu und gerecht, wenn er sagt, in deinem Leben ist vielleicht dies oder das, wenn in meinem Leben Habgier ist und ich will die Habgier nicht loslassen, dann sagt sein Wort auch, sie werden das Reich Gottes nicht erben. Das heißt, ich kann nicht im vollen Segen leben, wenn ich könnte noch viel mehr Segen haben. Vielleicht lebst du schon im Segen und denkst, ach, mein Leben ist super, aber vielleicht kannst du noch viel mehr Segen haben. Ist vielleicht noch gar nicht alles. Also Gott kann noch mehr segnen. Über unser Verstehen und unser Begreifen hinaus kann Gott segnen. So steht es, über unser Bitten und Verstehen hinaus kann Gott seinen Segen geben. Also, ja. Ich will euch hier auch Hunger machen. Noch mehr. Wenn was ist, was wir loslassen können vor Gott, dann lass es los. Denen, die alles verlieren, die werden alles gewinnen. Ja. Und dann, um jetzt nicht zu sehr auf den Sünden rumzureiten, möchte ich nochmal auf die Erlösung kommen. Ich habe es schon gesagt, Sprüche 28, Vers 13. Wer seine Sünde bekennt, der erfährt Gottes Barmherzigkeit. Oder in 1. Petrus 5, Vers 5 heißt es, dem Demütigen gibt er seine Gnade. Also in dem Moment, wo wir unsere Sünde bekennen, sind wir auch demütig. Weil dann sagen wir, nicht wir sind es, sondern du bist es, du bist Gott. Nicht wir sind Gott, sondern du bist Gott und wir kommen zu dir und bekennen, was wir getan haben, und Gott ist gnädig. Ja, Matthäus 1, Vers 21, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Das hat der Engel zu Maria gesagt. Und damit möchte ich eigentlich auch schließen. Gott ist gekommen, um uns zu retten aus unseren Sünden. Und er ist treu und gerecht. Amen.